WDR 5 Krimi am Samstag.
Test, Test, Test. Hat jemand von euch die Radiotherms gesehen?
Blutschrift. Ein Hörspiel nach dem Roman Judgment in Stone von Ruth Rendell. Funkbearbeitung Barbara Meerkötter.
Test, Test, Test. Oh. Hat jemand von euch die Radio Times gesehen?
Test.
Wie bitte?
Hinter dir, Mann.
Danke, Charles.
Bitte mal.
Ich fuhr mit meiner Freundin, Mrs. Joan Smith, um 5:30 nach Manchester. Wir nahmen im Epiphania-Tempel auf North Hill an einem Gottesdienst teil. Mrs. Smith brachte mich nach Lowfield Hall zurück, wo ich 7:55 ankam.
Das ist die Aussage, die Eunice Parchman, die Hausangestellte der Coverdales, vor den Beamten der Grafschaftspolizei von Suffolk macht. Die Tat, von der im Folgenden die Rede ist, wird als das St. Valentins-Massaker von Grieving in die Polizeigeschichte eingehen.
Hier, 19 Uhr, Mozarts Don Giovanni in der Glyndebourner Aufführung mit dem Bariton Thomas Allen als Don Giovanni.
Ich liebe Thomas Allen.
Thomas Allen, Thomas Allen.
Was machst du denn da, Melinda?
Ich pegel die Tonhöhen ein. Du wolltest doch, dass ich die Aufführung mitschneide, oder?
Ich lieb von dir, Melinda. Ich möchte sie unbedingt mit den Versionen von Giolini und Fechter vergleichen. Ich bin so gespannt.
Ich blickte, als ich das Haus betrat, auf die Uhr in der Halle. Und sie zeigte 8:05. Mrs. Smith war nicht mit mir hereingekommen. Sie hatte sich nicht wohlgefühlt. Und ich hatte ihr gesagt, sie solle sofort nach Hause fahren. Das Licht brannte in der Halle und im Salon. Das Licht aus dem Salon konnte man von draußen sehen.
Siehst du nach dem Café? George, es geht gleich los.
Ich hole ihn. Mach doch schon mal an.
Sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hocherfreut, Ihnen ein Highlight unseres beliebten BBC-Opernwinters ansagen zu dürfen.
Die Tür zum Salon war geschlossen. Ich bin nicht hineingegangen. Das habe ich nie getan, wenn ich abends ausgewesen war. Es sei denn, Mr. oder Mrs. Coverdale haben mich hineingerufen. Ich betrat auch nicht die Küche, da ich in Manchester nach dem Gottesdienst Tee getrunken hatte. Ich ging hinauf in mein Zimmer. Die Tür zum Schlafzimmer von Mr. und Mrs. Coverdale stand offen, aber ich schaute nicht hinein. Ich strickte noch ein bisschen und dann packte ich die Koffer.
Jewel.
Darling.
Das kleine Örtchen Grieving, das bis dahin kaum jemandem ein Begriff war, nun aber die Titelseiten ziert, liegt in der Grafschaft Suffolk, etwa 70 Meilen nordöstlich von London. Es bietet den seit Generationen Ansässigen sowie den Zugezogenen den Frieden einer typisch englischen, idyllischen Abgeschiedenheit.
Und Dimitri Kavrakos als Komtur.
Ich muss mich noch umziehen.
Es singt und spielt der
Was Geist jetzt Kopf noch? Es geht wirklich gleich los. Kostet mich keine 5 Minuten. Giles, übernimmst du kurz den Ring, oder?
Du, ich muss mich auch noch schmieden.
Du guckst mit, Giles?
Ja.
Das ist aber nett.
Seit wann schmiegst du dich eigentlich?
Ja, seit ich Opern im Fernsehen gucke. Mit dir.
Mr. und Mrs. Coverdale gingen sonntags gewöhnlich um 11 Uhr zu Bett. Giles, Mrs. Coverdales Sohn aus erster Ehe, verbrachte die Abende meist in seinem Zimmer. Ich wusste nicht, ob er in seinem Zimmer war, als ich nach Hause kam, denn die Tür war geschlossen, als ich hinaufging. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht. Ich dachte an meine Abreise am nächsten Tag und ich verließ mein Zimmer erst wieder um 11:30.
Hat es schon angefangen? Bitte, setz dich. Ist die Aussteuerung okay?
Scheint so.
Hier ist der Kaffee.
Danke.
Da ich mein eigenes Badezimmer hatte, musste ich nicht hinuntergehen, um mich zu waschen. Ich ging um 11 zu Bett. Das Licht auf dem Flur im ersten Stock blieb immer an und auch das Treppenlicht zum zweiten. Mr. und Mrs. Coverdale schalteten es erst aus, wenn sie schlafen gingen. Als ich durch den Spalt unter meiner Tür sah, dass das Licht um 11:30 noch brannte, stand ich auf und wollte es ausschalten. Ich zog den Morgenmantel an, da ich dazu in den ersten Stock hinunter musste. Und da sah ich im Schlafzimmer von Mr. und Mrs. Coverdale ein paar Kleider und Glasscherben auf dem Boden liegen. Als ich nach Hause kam, war mir das nicht aufgefallen, da ich der Tür wahrscheinlich den Rücken zukehrte. Was ich jetzt in dem Zimmer sah, erschreckte mich und ich ging in den Salon hinunter. Dort fand ich die Leichen. Ich wollte die Polizei anrufen, bekam jedoch keine Verbindung und dann stellte ich fest, dass die Telefonleitung durchgeschnitten worden war.
Ruhe bitte.
Und darauf aus, Gott Band die vorhandene läuft. Ordnung der Dinge in Frage zu
Don Giovanni in der Kleinburner-Aufführung. Don Giovanni in der Kleinburner-Aufführung.
Die ganze Oper hindurch wirft er unaufhörlich den Fehdehandschuh.
Ich freue mich nicht gerade darauf.
Das kann ich dir nachvollziehen.
Die Coverdales hatten ein Inserat in die Zeitung gesetzt. Sie waren auf der Suche nach einer Haushälterin für die knapp 600 Quadratmeter Wohnfläche. Sie bekamen eine Zuschrift.
Die Frauen reißen sich nicht gerade darum, für uns zu arbeiten.
Ich bitte dich. E. Parchment. Wie kann eine Frau nur so unterschreiben? Überhaupt, dieser ganze Brief und ihre mürrische Art, als sie anrief. Ich weiß einfach, dass sie ein vulgäres, linkisches Geschöpf sein wird, das Porzellan zerschlägt und den Staub unter den Teppich kehrt.
Sie würde sich E. Parchman trotzdem ansehen.
Ach. Guten Tag, Sie sind sehr pünktlich.
Guten Tag, gnädige Frau.
Gnädige Frau. Jacqueline Coverdale waren Frauen am liebsten, die über 42 und für ihr Alter zu farblos waren.
Sind Sie Mrs. oder Miss Parchman?
Miss Parchman. Eunice Parchman.
Nehmen Sie doch Platz.
Eunice Parchman war mindestens so alt wie sie selbst, wenn nicht älter. Obwohl man sie schwer schätzen konnte. Und an ihrer Farblosigkeit bestand kein Zweifel.
Das Haus ist groß, aber wir leben nur noch zu dritt darin. Und übers Wochenende ist noch meine Stieftochter zu Hause. Und ich koche natürlich selbst.
Ich kann kochen, gnädige Frau. Ich kann hart arbeiten.
Wann können Sie anfangen?
Sie ist ideal, George.
Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Sandwich ab?
Da steht's doch. Können Sie nicht lesen?
Fast sicher, als wenig originelle Floskel in die Kommunikation zwischen Fremden gestreut wurde, traf in diesem Fall die Wahrheit punktgenau. Eunice Parchman konnte weder schreiben noch lesen. Das Einzige, was sie in ihren wenigen Schuljahren, die wesentlich von den Wirren des Zweiten Weltkrieges geprägt waren, gelernt hatte, war mit Hilfe zahlreicher Ausflüchte und Listen diese Behinderung zu verbergen.
Ab welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Sandwich ab?
Eunice Parchman lebte fortan in einer mysteriösen, dunklen Freiheit aus Gefühl und Instinkt, in der es das gedruckte Wort nicht gab, das für sie nur mehr eine persönliche Bedrohung darstellte.
13. Nein, 14. Oder doch 13? Tut mir leid, ich weiß es nicht.
Ihre Vermeidungsstrategien und ein auffallender Mangel an ästhetischem Empfinden waren das Geheimnis ihres haushalterischen Erfolges.
Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Sandwich ab?
Das steht auf dem Fahrplan, meine Dame. Pff.
Danke.
Eunice kannte nicht den Unterschied zwischen einer Vase aus Meißner Porzellan und einer Teflon-beschichteten Bratpfanne. Beide waren nett und wurden von ihr mit derselben Sorgfalt behandelt.
Miss Parchman?
Ja?
Herzlich willkommen in der Grafschaft Zafford. Ich bin George Coverdale. Das ist meine Tochter Melinda. Melinda Coverdale.
Guten Tag.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sir.
Gefällt es Ihnen auf dem Land, Miss Parchman? Vor 6 Jahren sind wir hierher gezogen. Sie werden es ja gleich sehen. Lawfield Hall. Ach, das wird Ihnen gefallen. Ich liebe Landhäuser. Sie auch? Waren Sie schon mal im Hochmoor? Es ist wunderschön. Ich studiere übrigens in Norwich. Das ist Gott sei Dank nicht so weit weg. Kennen Sie Norwich, Miss Parchman? Egal. Ich studiere im Hauptfach englische Literatur. Sie lesen sicherlich auch... Vorsicht, Daddy, die Katze da! Lieben Sie Tiere auch so sehr, Miss Parchman? Miss Parchman?
Nein.
Ach, warum denn nicht?
Die machen Dreck.
So, ja, das ist bei Ihrem Beruf ja selbstverständlich.
So, Miss Parchman, da wären wir. Das dort auf dem Hügel ist Lawfield Hall.
Lawfield Hall. Warm, elegant, scheinbar und umgeben von einem weitläufigen Garten. An der Tür warteten Jacqueline und Giles.
Guten Abend, Miss Parchman. Hatten Sie eine gute Reise? Das ist mein Sohn Giles.
Jacqueline brachte Eunice zu ihrem Zimmer im 2. Stock.
Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und jetzt lasse ich Sie wohl am besten eine Weile allein.
Danke, gnädige Frau.
Eunice ging auf den einzigen Gegenstand zu, der sie hier wirklich interessierte. Sie ging auf den Fernsehapparat zu, sah ihn an und schaltete ihn endlich mit der Miene eines Menschen ein, der entschlossen war, etwas sehr Gefährliches zu tun. Auf dem Bildschirm erschien ein Mann mit einer Pistole. Er bedrohte eine Frau, die hinter einem Stuhl kauerte. Es folgte ein Schuss. Die Frau floh schreiend einen Flur entlang.
Abgesehen von dem gründlichen Frühjahrsputz hat sie das Porzellan aus dem Salon nicht nur abgestaubt, sondern jedes einzelne Stück gespült und millimetergenau wieder an seinen alten Platz gestellt.
So verging der Mai.
Nebenbei tat sie einfach mal so den Kühlschrank ab.
Die Frühlingsblumen welkten und die Baumblüte begann.
Ich habe überhaupt nichts zu tun.
Hasen mümmelten unter den Hecken und der Mond stieg langsam hinter den Hügeln von Grieving empor, rot und fremdartig wie eine andere Sonne. Aber nicht für Eunice.
Abgesehen davon, dass sie uns einmal die grünen Laken auf das Bett gespannt und den Zettel, den ich ihr hingelegt habe, völlig ignoriert hat, kann ich ihr keinen Fehler ankreiden.
Über die Abende durfte Eunice frei verfügen.
Wir haben großes Glück.
Eunice schloss die Vorhänge und schaltete Lampen und Fernseher ein. Sie strickte. Aber sobald die Episode einer Serie, die Sportübertragung oder der Krimi sie zu packen begann, sank das Strickzeug in ihren Schoß und sie beugte sich vor, von einer unschuldigen kindlichen Begeisterung mitgerissen.
Hör doch mal, Giles, der Fernseher läuft schon wieder.
Ja.
Die Parchman hat sich, seit sie bei uns ist, noch nicht einen einzigen freien Tag genommen. Sie sitzt nur ununterbrochen vor dem Fernseher. Sie muss schrecklich allein sein. Sie muss ihre Freunde vermissen.
Lass sie in Ruhe. Sie fühlt sich wohl.
Das tut sie nicht. Das ist unmöglich.
Manche Menschen sind gern allein.
Wenn das ein Weg mit dem Zaunpfahl sein soll?
Love.
Idiot.
Wie ich sehe, störe ich eine Expertin bei ihrer äußerst diffizilen Aufgabe. Eigentlich dachte ich immer, Frackhemden würden in eine hochkomplizierte Apparatur gespannt und dann in Form gepresst.
Ich bügle gern, Sir.
Gut. Meine Frau hat mir erzählt, dass Sie... Also Sie hätten in Ihrem fleißigen Leben nie Zeit gehabt, Autofahren zu lernen. Habe ich recht?
Ja, Sir.
Ich verstehe. Nun, da Lawfield Hall etwas weit vom Schuss ist, denke ich, sollten wir das ändern. Wie wäre es, wenn Sie Fahrstunden nehmen würden, die ich selbstverständlich bezahle?
Es geht nicht. Ich habe schlechte Augen.
George schämte sich.
Sie tragen doch keine Brille.
Das sollte ich aber, Sir.
Sie müssen sich sofort die Augen untersuchen lassen. Ich fahre Sie die nächsten Tage mal nach Sandwich zu einem Optiker.
Ja, Sir.
Andererseits war George angesichts der neuen Erkenntnis erleichtert. Er hatte nämlich in letzter Zeit begonnen, Eunice Zurückhaltung als ziemlich abstoßend zu empfinden. Ihre vermeintliche Schüchternheit dagegen rührte ihn.
Die Arbeiten entlassen sind in dieser Beziehung einfach lächerlich.
Eunice hatte mit ihren 47 Jahren eine viel bessere Sehkraft als Giles mit 17. Während sie neben George im Wagen saß, versuchte sie zu überlegen, was sie tun sollte, falls er darauf bestehen würde, sie zum Optiker zu begleiten. Nebel senkte sich schwer in ihrem Kopf, und aus ihm stieg eine beklemmende Verdrossenheit, ja sogar Groll gegen George auf.
Da drüben ist der Optiker. Ich hole Sie in einer Stunde wieder ab, Miss Parchment.
Sie wartete, bis der Wagen außer Sicht war und steuerte nach all ihren Entbehrungen einen Süßwarenladen an, in dem sie zwei KitKats, einen Marsriegel und eine Tüte mit türkischem Honig kaufte. Durch den Verzehr der Süßigkeiten löste sich der Nebel in ihrem Kopf langsam. Sie kaufte in Boots Warenhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Sonnenbrillen. Keine dunklen, sondern nur leicht getönte, mit Gestellen aus kristallblauem Kunststoff und falschem Schildpatt.
Giles, solltest du bis Parchment den Zettel hier geben?
Mhm.
Ich muss ganz schnell los.
Darling.
Ma.
Und geh mal ein bisschen an die Sonne.
Nun, da sie die Brillen besaß, sie sogar gelegentlich aufsetzte, wurde sie sich des gedruckten Wortes sehr bewusst, das sie in Lawfield Hall überall umgab und zu dem sie irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich Stellung beziehen musste. Sie war glücklich gewesen. Doch die Brillen hatten ihr Glück zerstört.
Hi, Miss Parchment. Was ist denn das? Seien Sie doch bitte so freundlich, mein gelbes Seidenkleid mit dem Faltenrock zu bügeln. Besten Dank, J.C. Das muss für Sie sein, Miss Parchment. Glauben Sie, Sie könnten auch noch schnell meinen roten Rock bügeln?
Natürlich.
Sie sind süß.
Der August brachte eine Hitzewelle. Auf den Feldern, die an die Ländereien von Lawfield Hall grenzten, ließen Mähdrescher Strohballen fallen, die wie Scheiben von Schweizer Brötchen aussahen. Endlich war der Abreisetag da.
Ich schreibe Ihnen eine Karte von Kreta, Miss Parchment.
Endlich war Eunice allein in dem großen Haus.
Sie finden alle Nummern und Adressen, die Sie brauchen, im Telefonverzeichnis.
Endlich konnte sie essen, was sie wollte und wann sie wollte, konnte das Geschirr von Hand abwaschen und die Hausarbeiten auf das Wochenende verschieben, um sich endlich unter der Woche tagsüber dem lang ersehnten Fernsehrausch hinzugeben.
In einem dringenden Notfall können Sie uns jederzeit ein Telegramm schicken.
Bis in drei Wochen!
Tschüss!
Nach einer Woche überkam Eunice in der Stille von Lawfield Hall der unwiderstehliche Zwang, plötzlich alles fallen zu lassen und zu gehen, stundenlang nur zu gehen. So führte sie der Weg nach Grieving. Und dort, vor ein sehr altes, reparaturbedürftiges Cottage, in dem der Dorfladen und die Landpoststelle untergebracht waren.
Was kann ich für Sie tun?
Eine Pfundpackung schwarzer Zauber, bitte.
Tausende von Paaren, die später Leidenschaft, Schmerz, das Streben nach Profit oder eine Tragödie verband, haben ihre Beziehung mit so banalen Worten eingeleitet.
85 Pfennigchen für die Pralinchen, wenn's genehm ist. Und wie gefällt es denen im Urlaub? Oder haben Sie noch nichts von sich hören lassen?
Der Laden war leer, denn das Warenangebot war dürftig und die Preise zu hoch.
Ich habe noch nichts von Ihnen gehört.
Herrlich. 3 Wochen verreisen zu können, nicht wahr? Es wäre eine feine Sache. Nette Familie das, nicht wahr? Mr. Coverdale ist das, was ich einen echten Gentleman der alten Schule nenne. Und sie ist eine echte Lady. Kein Mensch würde glauben, dass sie schon 48 ist. Sie haben wirklich Glück, dass Sie dort arbeiten dürfen. Aber nach allem, was ich so gehört habe, sind Sie für die Coverdales auch ein wahrer Glückstreffer.
Joan Smith war 50, mager wie ein halb verhungerter Vogel, mit Streichholzbeinen und einer Haut, die aussah wie die eines gerupften Huhnes.
Ach, ich weiß nicht.
Sie sind zu bescheiden. Das sehe ich schon.
Ihre Frisur, drahtig, steif und glitzernd, hatte Ähnlichkeit mit einem jener Topfreiniger aus gelbem Metall, die in ihren Regalen lagen. Das Make-up auf ihrem kleinen, spitzen Gesicht war rosa, blau und scharlachrot und mehr oder weniger auf gut Glück aufgetragen.
Ein kleines Vögelchen hat mir gepiepst, dass Lowfield Hall noch nie so tipptopp in Ordnung war wie jetzt. Aber fühlen Sie sich nicht ein bisschen einsam?
Ich habe den Fernseher. Und außerdem gibt es immer irgendwas zu tun.
Ach, da haben Sie recht. Ich muss ja auch hier den ganzen Tag auf den Beinen sein. Es ist dauernd etwas los.
Ihre unbezwingbare Neugier brachte Joan Smith gelegentlich dazu, die Post von Grieving über Wasserdampf zu öffnen, ehe sie sie austrug. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden dann in meist etwas abgeänderter Form weiterverbreitet. Als demütiges Instrument Gottes sah sie es als ihre Pflicht an, die Sünder aufzudecken, in deren Mitte sie lebte.
Kirchgängerin sind Sie wohl nicht? Nein, nein, ich hätte Sie gesehen, wenn Sie mit der Familie in St. Mary gewesen wären.
Ich bin nicht religiös. Scheine nie Zeit dazu gehabt zu haben.
Da ahnen Sie ja gar nicht, was Ihnen entgeht. Aber vergessen Sie nicht, es ist nie zu spät. Die Geduld des Herrn ist unendlich und der Bräutigam ist immer bereit, Sie bei seinem Fest willkommen zu heißen. Haben Sie Ihre Pralinen? Und wenn Sie mal nichts mit sich anzufangen wissen, ich bin immer hier. Für eine Freundin habe ich immer eine Tasse Tee und ein aufmunterndes Wort. Tschüsschen, tschüss. Ein Kärtchen aus Kreta.
Kommen Sie herein.
Ich habe die Karte extra nicht von der Postbotin zustellen lassen. Und nun gebe ich sie Ihnen persönlich. Ist das nicht schön?
Ich kann das ohne Brille nicht lesen.
Ich lese es Ihnen vor, soll ich? Oder haben Sie etwas dagegen? Also, Kreta ist einfach super. Wir waren im Tempel von Knossos, wo Theseus den Minotaurus getötet hat. Auf baldiges Wiedersehen, Melinda. Oh, wie reizend. Wer ist dieser Theseus? Ich muss die Nachricht von dem Mord in der Zeitung übersehen haben. An diesen exotischen Orten wird immer so viel gekämpft und gemordet, nicht wahr? Oh, was? Für eine hübsche Küche. Und Sie halten sie blitzblank. Bei Ihnen könnte man wirklich vom Fußboden essen.
Ich wollte mir eben eine Tasse Tee machen.
Oh nein, besten Dank. Ich kann mich nicht lange aufhalten. Wenn man sich vorstellt, dass sie nur mit Melinda unterschreibt. Nun ja, so viel steht fest. Sie ist kein Snob. Obwohl dem Herrn an ihrem Lebenswandel so manches missfällt. Ein großes Haus, nicht wahr? Dürfte ich nur ein einziges Blicklein in den Salon werfen?
Wenn Sie wollen, ich habe nichts dagegen.
Die Coverdales hätten bestimmt auch nichts dagegen. Wir sind alle Freunde in diesem Dorf. Und da ich selbst sündig bin, würde ich mich nie über jene erheben, die das Tor des Heils noch nicht durchschritten haben. Oh, die Einrichtung ist ja wunderschön.
Ich kann Ihnen auch noch die anderen Zimmer zeigen.
Oh, bevor ich mich mit Gewalt zwingen lasse?
Oben sind die Zimmer vom jungen Giles.
Grässlich, diese Kittel, die er hat. Sie entstellen ihn nicht. Sein Vater ist in einer Anstalt für Alkoholiker. Aber das ist nicht so schön. Er liebt es, wenn er scheint, und er scheint.
Wir sind wieder da, Miss Parchman.
Spätsommer und Frühherbst. Und die Vegetation schien so üppig, dass nicht einmal die Natur selbst sie unter Kontrolle halten konnte.
Man sieht die Parchman jetzt häufiger in Grieving. Ob sie wohl jemand Nettes kennengelernt hat?
Oktober mit seinem vorgetäuschten Sommer, der warmen Traurigkeit, den Nebelschleiern, dem Reichtum an Früchten und mit einer Sonne, die den Dunst golden färbte, der über dem Fluss hing.
Und das nächste Mal begleiten Sie mich zu unserer Gebetsstunde. Ja?
In Ordnung.
Es wird Ihnen gefallen. Wir Epiphanier haben keine Gebetsbücher wie diese Kirchenleute. Wir singen nur und wir lieben einander und sagen ganz einfach, wie es uns ums Herz ist. Und dann gibt's Tee und einen kleinen Schwatz mit den Brüdern und Schwestern. Gott will, dass wir fröhlich sind, meine Liebe, nachdem wir uns ihm geweiht haben. Doch für jene, die ihn leugnen, wird nur Heulen und Zähneklappern sein. Haben Sie die Jacke etwa selbst gestrickt? Oh, ich finde sie dornschick.
Eunice und Joan waren Freundinnen. Der Winter hatte Wälder und Hecken ihrer Blätter beraubt. Die Wege hatten sich in Moraste verwandelt. Und aus den Schornsteinen der Häuser stiegen die langen grauen Rauchfahnen der Kaminfeuer.
Wie feierst du die Geburt unseres Herrn?
Wie bitte?
Weihnachten.
Ich muss in der Hall bei den Coverdales bleiben. Sie kriegen Besuch.
Ist es nicht eine Schande, dass du den Geburtstag des Herrn mit Sündern und Ungläubigen verbringen musst? Wagt es dieser Coverdale doch, hierher zu kommen und mich zu beschuldigen, seine Post geöffnet zu haben? Ach, wie weit werden die Ungläubigen in der Verfolgung der Auserwählten noch gehen? Warum kommst du nicht zu mir? Ich werde natürlich sehr still feiern. Aber ich glaube, ich kann dir eine gute Mahlzeit und die Gesellschaft einer liebenden Freundin garantieren.
Ich komme.
Im Kopf des Herrn vorgeht, wenn er so etwas sieht. Ich schaue die Tage mal bei dir vorbei, wenn die Luft rein ist. Okaychen?
In Ordnung.
Tschüss. Tschüsschen, meine Liebe. Bis Sonntag. Du weißt schon.
Hallo?
Hallo. Hallo.
Giles, Darling, du bist es. Ich dachte, es sei Miss Parchman.
Sie war es auch. Mit dieser Alten aus dem Laden.
Mit welcher Alten?
Immer mit dieser Verrückten, mit den gelben Haaren.
Mrs. Smith?
Mhm. Honey, Baby.
Ups. George, Mrs. Smith vom Laden ist oben. Miss Parchman hat sie mitgebracht.
Das ist eine äußerst unglückliche Geschichte.
Dear, ich will sie hier nicht haben. Es macht mich krank zu wissen, dass sie im Haus ist. Sie läuft herum und erzählt, Jeffrey habe sich von mir scheiden lassen, weil ich mit ihr fremdgegangen sei. Und sie erzählt, dass er Alkoholiker ist und auch sonst alles Mögliche. Und ich bin absolut sicher, dass sie den letzten Brief von Audrey geöffnet hat.
Diese Frau ist unberechenbar.
Oh.
Guten Abend, Mrs. Smith.
Hallo, Mr. Coverdale. Lang nicht gesehen. Bitterkalt, ist es nicht wahr? Aber etwas anderes kann man von dieser Jahreszeit ja auch kaum erwarten. Gute Nacht. Lebe wohl.
Miss Parchman, meine Frau und ich haben durchaus nicht die Absicht, uns in ihr Privatleben einzumischen. Aber Sie müssen begreifen, dass wir Mrs. Smith in diesem Haus nicht dulden können.
Sie tut keinen was.
Gestern Abend Krach?
Weiß nichts von einem Krach. Er sagt, dass du nicht mehr herkommen darfst.
Och, ich hab's gewusst. Ich hab es kommen sehen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Diener Gottes verfolgt werden, Jungs. Und es wird nicht das letzte Mal sein.
Ich habe nicht die Absicht, mich nach dem zu richten, was die sagen.
Oh, so ist es recht. Meine Liebe, so lob ich mir meine Jungs. Du kriegst ihn schon noch klein. Du wirst ihm schon zeigen, dass nicht jeder nach seiner Pfeife tanzt.
Ich mache jetzt den Tee. Schau du inzwischen schnell auf den Zettel, den sie mir hingelegt hat. Ich habe meine Brille oben gelassen.
Weihnachten stand unwiderruflich vor der Tür. Und damit auch Melinda.
Du hast Mrs. Smith doch nicht wirklich hinausgeworfen und dabei blau und grün geschlagen, nicht wahr?
Lächerlicher Unsinn. Erzählt man das im Dorf? Du kannst dir denken, wer das in die Welt gesetzt hat.
Es war das erste Mal seit dem gemeinsamen Sommerurlaub, dass Melinda ihre Familie besuchte. Sie verbrachte ihre freie Zeit jetzt lieber in Norwich.
Aber dass Mrs. Smith das Haus nicht mehr betreten darf, das stimmt.
Allerdings.
Arme Miss Parchman.
Melinda verbrachte ihre Zeit jetzt lieber mit ihrem Kommilitonen Jonathan Dexter. Sie war verliebt. Und ihre Liebe brachte Melinda dazu, auch andere mit Liebe zu bedenken.
Wir haben uns solche Sorgen gemacht, weil sie niemanden kannte.
Sweetheart.
Daddy.
Ich werde sehr nett zu Miss Parchman sein. Ich werde sehr lieb und rücksichtsvoll sein. Ich kann es nicht ertragen, dass sie keine einzige Freundin hat.
Tut mir leid, und ich ertrage es nicht, dass sie eine hat. Diese.
Sie heißen mit Vornamen Eunice?
Ja.
Das ist ein biblischer Name, das wissen Sie natürlich. Aber ich glaube, dass er eigentlich aus dem Griechischen kommt. Ich muss das mal nachlesen.
Sie sitzen auf meinem Geschirrtuch.
Oh, Entschuldigung. Ich frage gleich mal Giles nach ihrem Namen.
Das Fest der Liebe veranlasste Jacqueline zu dem spontanen Vorschlag, Eunice an den gemeinsamen Esstisch zu bitten. Die Idee stieß, außer bei Melinda, auf wenig Begeisterung innerhalb der Familie.
Eunice, Eunice, ja, bezeichnet die Gattung der Vielborster. Eunice viridis, der Palolo-Wurm. Ein bis zu 40 cm langer, leuchtend grüner Ringelwurm.
Du bist gemein.
Trotzdem wurde ein weiteres Gedeck aufgelegt. Aber Eunice war unauffindbar.
Was für ein hinreißender Pullover, meine Liebe.
Sie verbrachte den Weihnachtsabend mit Joan.
Selbst gestrickt. Und lachsrosa.
Einem Brathuhn, Tiefkühlerbsen, Büchsenkartoffeln.
Und zum Abschluss gönnen wir uns einen Weihnachtskuchen aus dem Laden.
Auch am folgenden Tag marschierte Eunice nach Grieving. Und überließ es kommentarlos Jacqueline, sich allein um das leibliche Wohl der ungefähr 30 Gäste zu kümmern, die am Abend erwartet wurden.
Melinda ist andauernd bei mir in der Küche und schleppt Berge von Frauenzeitschriften an Mode und so.
Du weißt doch, worauf sie hinaus wollen, Eunice.
Die läuft mir wie ein Hund hinterher.
Sie schämen sich, weil sie uns so mies behandelt haben. Und schicken das Mädchen vor, um dich einzuseifen.
Ich weiß nicht. Das Gör geht mir auf die Nerven.
Aber das Gör hatte große Sorgen, die mit jedem Tag noch größer wurden.
Jackie? Dear?
Melindas Regel war seit 14 Tagen überfällig. Und an diesem Morgen hätte sie sich beinahe übergeben müssen.
Melinda, nun sei nicht so niedergeschlagen. Du siehst doch deinen Liebling bald wieder. Ach.
Vieni, 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 vie
Psst.
Aufnahme.
Die Papiere, die Sie suchen sollen, liegen im Morgenzimmer im Schreibtisch, Miss Parchman. Ich weiß nicht genau wo, aber sie sind mit einer Klammer zusammengeheftet. Und die Überschrift ist mit Blockbuchstaben geschrieben. Sie lautet die Coverdale Enterprises von 1850 bis zur Gegenwart.
In Ordnung.
Ich bleibe am Apparat. Sehen Sie bitte gleich mal nach.
Was war los, Miss Parchman? Diese Papiere waren sehr wichtig für mich.
Ich konnte sie nicht finden.
Aber sie haben doch ganz oben gelegen. Und selbst wenn Sie sie nicht finden konnten, hätten Sie es mir doch sagen können. Ich habe noch 4-mal angerufen.
Aber es hat nie geklingelt. Ich weiß überhaupt nichts. Von gar nichts. Hat keinen Sinn, mich zu fragen. Weil ich nichts weiß.
Jackie, sie muss gehen.
Was soll ich denn ohne sie tun?
Mrs. Smith, auch dieser Brief wurde geöffnet und wieder frisch zugeklebt. Ich werde noch heute dem Postmeister in Stanford schreiben und ihm die ganze Angelegenheit darlegen.
Generationen von Vipern! Hurenjäger! Ehebrecherische Bestien!
Lassen Sie mich vorbei, Mrs. Smith!
Den Gottlosen und den Unzüchtigen! Was soll mir geschehen, du gespaltene Zunge? Heiße Pfeile des Mächtigen mögen dich durchbohren. Glühende Kohlen aus Wacholderhaft
zu brennen.
Der Herr wird deine Lenden züchtigen.
Also ich finde Mode klasse. Und Psychotests erst. 20 Fragen, um zu testen, ob sie wirklich lieben.
Mitch.
Dir. Oh, am Ende der Seite steht die Lösung. Das ist nicht gut. Wollen Sie mir die Fragen nicht vorlesen?
Ich habe meine Brille nicht da.
Sie liegt da vorne. Kommen Sie, hier. Hier. Was haben Sie denn? Nehmen Sie sie doch. Aber Miss Parchment, das ist ja Fensterglas. Warum? Ich meine, Miss Parchment, können Sie nicht lesen?
Wie?
Entschuldigung, Sie sind Analphabete, nicht wahr? Sie können weder lesen noch schreiben. Aber Miss Parchment, warum haben Sie uns das nicht gesagt? Soll ich es Ihnen beibringen?
Wenn Sie jemandem verraten, dass ich bin, was Sie gesagt haben, dann erzähle ich Ihrem Vater, dass Sie mit diesem Jungen gehen und ein Baby bekommen.
Was haben Sie da gesagt?
Sie haben es gehört. Sagen Sie ein Wort, dann packe ich über Sie aus. Eine kleine, dreckige Hure sind Sie, jawohl, genau das. Ein dreckiges, kleines Miststück, das sich überall einmischt und andere Leute nicht in Ruhe lässt.
Hannibal, erzähl deinem Daddy, was passiert ist.
Ich bin nicht schwanger.
Aha, Kid. Ich nehme allerdings nicht an, dass das der Grund deiner Tränen ist.
Sie hat es gewusst. Die Parchman. Sie muss gelauscht haben, als ich Weihnachten mit Jonathan telefonierte. Und dann hat sie mich eine Hure genannt.
Sie hat was?
Sie hat gesagt, wenn ich jemandem erzähle, dass sie sei, was sie ist, dann würde sie dir erzählen, dass ich mit Jonathan gehe und ein Baby bekomme.
Was hast du über sie herausgefunden, Melinda?
Ich hielt ihre Brille in der Hand und da habe ich hindurch gesehen. Es sind gar keine geschliffenen Gläser, es ist Fensterglas. Sie ist Analphabetin.
Bis morgen.
Den Fernseher schalten wir wohl besser ab, wenn Sie nichts dagegen haben. Der Abspann dürfte für Sie ohnehin kaum von Interesse sein. Es tut mir leid, aber ich kann einen Menschen, der ein Mitglied meiner Familie bedroht, nicht in meinem Haus dulden. Ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, um sich nach einer neuen Bleibe umzusehen.
Oh, Jun, dir muss das Herz gebrochen sein. Diese furchtbare Undankbarkeit nach allem, was du für sie getan hast. Ich möchte dich bitten, deinen letzten Abend mit mir und der Bruderschaft zu verbringen.
In Ordnung.
Detective Chief Superintendent William Vetch von Scotland Yard hat seine Hauptzeugin Eunice Parchman richtig gern.
Farbe unseres Herrn, Weihrauch der Duft seiner Liebe. Mit Myrrhe salbet er uns gern, auf das kein Schmerz uns bliebe. Oh ja, er senkt den Schmerz seiner Allmacht auf uns herab und nimmt sie denen, die bereuen. Ich hielt einen goldenen Becher in der Hand, aber ich warf ihn von mir, denn er hat mich erhört.
Du solltest dich beruhigen, wenn du uns nicht beide umbringen willst.
Eunice erzählt nicht weitschweifig und wortreich, sie scheint nichts zu verheimlichen, zeigt keine unangebrachte Sentimentalität und hat keine Angst zuzugeben, wenn sie etwas nicht weiß.
Komm doch ein bisschen mit rein.
Das wäre Daniel in der Löwengrube.
Du kommst mit rein, warum auch nicht? Eine Tasse Tee wird dir gut tun und dich beruhigen.
Deine Courage gefällt mir, Jonas. Na klar, warum auch nicht? Umbringen können sie mich schließlich nicht, oder?
Der Gedanke, Eunice zu verdächtigen, kommt Detective Wedge kaum. Und ein winziger Zweifel, den er hegte, bevor er sie sah, schwindet völlig, als sie ihm erzählt, sie habe die Coverdales nicht gemocht und sei wegen ungebührlichen Benehmens entlassen worden.
Habt ihr eben nicht auch Geräusche gehört?
Wahrscheinlich hat sich unser schwarzes Schaf ins Haus geschlichen.
Die stiehlt sich wohl eher herein.
Spul doch mal zurück.
Sehr witzig.
Es gibt keine Spuren, keine Fingerabdrücke, nichts fehlt. Es sieht alles ganz nach der Tat eines Irren aus.
Sie sitzen vor dem Fernseher.
Arme kleine Vögelchen. Was haben Sie ihm getan?
John, wo bist du?
Im Gewehrraum. Was haben die armen kleinen Vögelchen ihm getan?
Was habe ich ihm getan?
Da hast du nur allzu recht. Schau dir das Gewehr an, Jonas. Ob das wohl geladen ist?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Noch nicht. Peng, peng. Du bist tot. Hast du als Kind mal Cowboy gespielt, Jonas?
Ich weiß nicht. Komm, der Tee ist fertig. Wir gehen hoch in mein Zimmer.
Die Untersuchungen stehen kurz vor ihrem Abschluss, als die Polizei unter einem Stapel von Zeitungen auf ein blutgetränktes Exemplar der Radio Times stößt. Auf dem Rand eine Notiz, die von Jacquelines Hand stammt. Ouvertüre von DG offensichtlich um 8 Takte gekürzt. Anhand von Melindas Aufnahme überprüfen.
Da! Die Stufen knarren!
Sie stiehlt sich die Treppe hinauf.
Psst.
Offensichtlich hatten sich die Coverdales, zumindest Jacqueline Coverdale, die Übertragung der Mozart-Oper angesehen, bevor sie ermordet wurden.
Moment, Joris. Ich möchte doch noch ein Blicklein in den Tempel seiner Wollust werfen.
Trinken wir endlich unseren Tee.
Ich gieße ein.
Jetzt hast du dir aber was geleistet. Den ganzen Tee ins Bett.
Sie soll nicht länger unserem Herrn höhnen, sondern ihm dienen. Wo ist der Schrank?
Aber Joan!
Oh, Purpur und Scharlach. Ich weiß, wovon ich rede. Sie ist das Gefäß seines unreinen Geistes. Hinweg! Hinweg damit! Ah, hier, Jonas. Hast du das nicht tausendmal gebügelt? Hat sie ihn damit nicht tausendmal gelockt? In die Abgründe animalischen Vergehens?
Gib her!
So! So! Ja!
Was bedeutet die Notiz auf dem Rand der Radio Times? Anhand welcher Aufnahme wollte Jacqueline die Ouvertüre der Fernsehübertragung überprüfen?
Also, ich weiß nicht. Ich höre ehrlich gesagt weder ein Herumschleichen noch ein Herumstehlen, sondern das Splittern von Glas. Das waren wahrscheinlich Hintergrundgeräusche.
Miss Parchman?
Detective Wedge bittet seinen Sergeant, in Melindas Zimmer nach einer Don Giovanni-Aufnahme zu suchen.
Miss Parchman? Damit ist alles geplatzt. Vielleicht unter die Polizei.
Er weiß ja nicht, dass wir hier sind. Habt ihr eine Drahtschere im Haus?
Ich weiß nicht. Vielleicht im Gewehrzimmer.
Ich werde die Telefonleitung durchschneiden.
Wie sie es im Fernsehen immer machen. Aber sei schön leise auf der Treppe.
Das Mädchen hatte Geschmack. Allerdings findet sich in ihrer Plattensammlung keine einzige Klassikaufnahme. Dafür entdeckt der Sergeant im Regal einen Kassettenrekorder.
Der Wasserkessel ist noch warm. Sie ist offensichtlich mit ihrem Tee hochgegangen. Vielleicht ist ihr die Tasse vom Tablett gefallen.
Das ist jetzt auch egal. Ich bin froh, dass sie morgen geht.
Anhand von Melindas Aufnahme überprüfen. Aufnahme? Was, wenn Aufnahme eine Kassettenrekorderaufnahme meinte?
Ich bin froh, dass wir es getan haben, Younes. Oh, wir haben ihn von seinem hohen Thron gezerrt. Wir haben das Bett seiner Unzucht vernichtet. Ich bin das Werkzeug der göttlichen Rache.
Wenn du so weitermachst, werden sie dich hören. Ich bin auch froh, dass wir es getan haben.
Ja, ja.
George, das ist diese Mrs. Smith.
Das glaube ich auch. Sie ist mit Miss Parchman in der Küche.
Die grässliche alte Parchman gibt wahrscheinlich nur eine Abschiedsparty.
Nicht mehr lange.
Was sollen wir jetzt tun, meine Liebe?
Ich weiß nicht.
Na, wenn schon, denn schon. Sie würden vor Schreck den Verstand verlieren, wenn ich das abfeuere. Die armen kleinen Vögelchen.
Wenn wir es beide täten, wäre es noch viel wirkungsvoller.
Du bist ein stilles Wasser, Jun.
Ich werde mal nachsehen.
Daddy, wenn du jetzt gehst, verpasst du den besten Teil.
Ich bin in 2 Minuten wieder da und redet nicht so viel. Wir wollen noch nachher noch etwas von der Aufnahme haben.
Seit wann bist du denn ein weiblicher Gangster, meine Liebe?
Das ist ungeheuerlich. Legen Sie sofort die Gewehre aus der Hand.
Peng, peng! Hände hoch!
Gut. Sie lassen mir keine andere Wahl. Ich rufe jetzt die Polizei.
Da werden Sie aber Pech haben.
Um Himmels Willen, was war das?
Der Kombi von Mrs. Smith hat eine Fehlzündung. Das tut er immer. Der Auspuff muss defekt sein.
Es hat aber wie ein Schuss geklungen.
Fehlzündungen klingen wie Schüsse.
Warum kommt euer Vater nicht zurück?
Na, er hat wohl die Verrückte erschossen und jetzt weiß er nicht, wie er es uns beibringen soll.
Charles, dir, geh und sieh doch mal nach. Ich höre keinen Laut.
Ach, dieser ganze Unsinn wird jetzt auf einem Rekorder zu hören sein. Setz dich doch, Jackie.
In einer unbestimmten wilden Hoffnung drückt der Sergeant auf den Abspielknopf.
Na, er hat wohl die Verrückte erschossen und jetzt weiß er nicht, wie er es uns beibringen soll.
Charles, dir, geh und sieh doch mal nach. Ich höre keinen Laut.
Dieser ganze Unsinn wird jetzt auf einem Rekorder zu hören sein. Setz dich doch, Jackie.
Der Kombi von Mrs. Smith steht noch draußen. Wir müssen also etwas anderes gehört haben.
Okay, ich schau mal nach.
Jesus Christ.
Zurück ins
Zimmer! Wir haben Gewehr!
Um Gottes Willen! Charles! Nehmen Sie das Gewehr weg! Charles, Darling, komm zu mir! Dad!
Dad! Bleib hier, du Flittchen!
Wo ist mein Mann?
In der Küche. Er ist tot.
George! George! Um Gottes Willen, was haben Sie mit ihm gemacht? George! Ich will zu meinem Mann! Lassen Sie mich zu meinem Mann! Charles, das Telefon! Nein!
Moin!
Charles!
Sie sollten sich lieber setzen. Es ist jetzt nämlich auch aus mit Ihnen.
Sei ruhig, Melinda.
Ich bin das Werkzeug des Allmächtigen!
Nachdem Mrs. Smith fort war, ging ich ins Schlafzimmer der Coverdales hinauf und wischte jeden Gegenstand ab, den Joan berührt hatte. Das zerbrochene Glas, die Oberflächen der Möbel, die Teekanne. Unten dann die Drahtschere und die beiden Gewehre. Ich sah mich im Salon um. Auf dem Sofa lag eine blutgetränkte Zeitung und neben den Blutflecken erkannte ich Handgeschriebenes. Ich steckte die Zeitung zwischen den Stapel der anderen Zeitungen, um ein wenig Ordnung zu machen. Es störte mich, die Tassen dort stehen zu lassen. Aber ich hatte das Gefühl, es wäre ein Fehler, sie abzuspülen. Es würde schon ordentlicher aussehen, wenn ich den Kassettenrekorder in Miss Melindas Zimmer zurückstellen würde. Als ich mit dem Gerät die Treppe hinaufging, merkte ich, dass ich sehr müde war. Danach saß ich lange in der Küche und betrachtete die Leiche von Mr. Coverdale. Später ging ich hinüber in den Salon und betrachtete die anderen Leichen. Der schöne Teppich war völlig verdorben. Das tat mir leid. Ich war nur froh, dass ich selber nicht mit Blut bespritzt war.
Blutschrift. Ein Hörspiel nach dem Roman Judgment in Stone von Ruth Rendell. Funkbearbeitung Barbara Meerkötter. Die Personen und ihre Darsteller waren Jacqueline Coverdale, Susanne Lothar, George Coverdale, Rainer Heise, Giles, Thomas Gerber, Melinda, Inka Friedrich, Eunice, Hannelore Hoger, Joan, Heide Kipp, Erzählerin, Hille Darius, Fernsehmoderator, Paul Sonderegger, Ton, Martin Selig und Katrin Witt, Regieassistenz, Anushka Trocker, Regie, Barbara Meerkötter. Dramaturgie, Regine Arem. Eine Produktion der Hörspielredaktion von SFB und ORB 2002.